ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Ohrenbetäubendes Chaos. Abgaswolken, die bleiern über dem Nil hängen. Willkommen in Kairo. Um 10 Uhr morgens geht gar nichts mehr. Eine dreispurige Schnellstraße wird kurzerhand zu einer sechsspurigen erklärt. Kreuz und quer kriechen die Autos durch das Blechgetümmel, drängen sich gegenseitig ab. Alles passiert gleichzeitig. Von links schiebt sich ein Laster heran, von rechts ein Bus. In der Mitte rennt ein Sesamkringelverkäufer. Ein Diplomaten-Mercedes versucht es mit Vollgas. Ein Motorradfahrer nimmt den Bürgersteig und umkurvt die Menschenmengen. Gehupt wird dabei nicht, um die anderen zu warnen. Gehupt wird aus Prinzip. Die Straße wird täglich zu einem gigantischen öffentlichen Autoscooter. Und wir stecken mittendrin. Erhaben wie ein Pharao auf seinem Streitwagen, chauffiert Taxifahrer Adel durch den Kairoer Verkehrswahnsinn. Er lenkt links, hupt rechts, schlängelt sich durch, bremst scharf, lässt ein anderes Taxi vorbei, schickt dem Fahrer noch lachend einen Fluch hinterher und schafft es ohne einen Kratzer durch das Getümmel.
Alle Ägypter kommen hier in die Innenstadt. So viel Verkehr. Aber ich liebe Kairo. An das Chaos haben wir uns gewöhnt. Das ist für uns normal.
Sagt er und stellt das Radio an, um das Hupen zu übertönen. Adel ist seit rund 20 Jahren Taxifahrer aus Leidenschaft. Er ist stolzer Vater und auch bereits Großvater, ein freundlicher End-50er mit wenig Haaren und viel ruhigem Gemüt. Sein Ein und Alles ist ein chinesischer Kleinwagen, weiß mit schwarzen Karos auf der Seite. Ein Taxi erwischt den Wüstensand von der Windschutzscheibe und seufzt bei jedem Steinschlag und Schlagloch. Das Taxi ist neben überfüllten Minibussen eines der Hauptfortbewegungsmittel in Kairo. Und Taxis sind spottbillig. Eine Fahrt quer durch die halbe Stadt kostet weniger als 5 Euro. Mit voll aufgedrehter arabischer Schnulzenmusik von Schlagloch zu Schlagloch hoppeln, eingenebelt im Zigarettenqualm des Fahrers oder Wunderbaumduft, stundenlang im Stau stehen, versunken in roten Plüschsitzen. Der Fahrer rezitiert lautstark den Koran. Das ist Taxifahren in Kairo. Und man lernt dabei die Taxifahrer kennen. Gestern war es der streng blickende Salafist mit langem Bart, der sich als glühender Bayern-München-Fan outete. Davor der wilde Teenager, dem man in Deutschland noch nicht mal einen Mofa-Führerschein geben würde und der sein Taxi mit Mickey-Maus-Figuren dekoriert hatte. Heute fährt Adel. Und er zeigt seine Stadt, seine Welt, sein Kairo. Er hat Ägypten erst einmal in seinem Leben verlassen und will eigentlich auch gar nicht weg. Das Chaos ist sein Zuhause. Wir beginnen die Fahrt auf der Nilinsel Samalek, dem reichen Diplomaten- und Botschaftsviertel. Der Nil fließt mitten durch Kairo. Stuckverzierte Villen reihen sich auf der großen Insel aneinander. Bäume spenden Schatten. Wer etwas auf sich hält oder aus Europa kommt, wohnt meist in Samalek. Die Folgen: völlig überteuerte Mieten, ein manchmal leicht versnobtes Ambiente und das latente Gefühl, für alles viel zu bezahlen. Aber auch mehr Grün und kleine, charmante Cafés an jeder Ecke. Adel sieht Samalek mit gemischten Gefühlen.
In Samalek wohnt nicht irgendwer. Das ist ein vornehmes Viertel. Hier ist es sauber, es wachsen Bäume. Das gibt es in meinem Viertel nicht.
Sagt er, gibt Gas und fährt über die Nilbrücke ins Nachbarviertel, nach Imbaba. Auch wenn die beiden Stadtteile nur eine Brückenlänge voneinander entfernt sind, trennen sie doch Welten. Imbaba ist eine arme Gegend, wenn auch nicht mal die ärmste. Im Sommer baden Kinder im Nil. Der Asphalt ist unter der Dreck- und Staubschicht kaum zu sehen. Frauen verkaufen Obst, das auf Decken auf dem Boden ausgebreitet ist. Nebenan stapelt sich der Müll. Esel und Pferde ziehen Karren mit Haus und Unrat, Straßenkinder betteln. Und überall Tuk-Tuks, kleine, schwarz-gelbe, dreirädrige Gefährte, vorne Moped, hinten Taxi, viel zu oft gesteuert von Kindern, die eigentlich noch mit Spielzeugautos spielen sollten. Das sind die Volksviertel von Kairo, Hier fühlt sich auch Adel zu Hause.
Sie, hier sind die Straßen ganz anders. Eng, kaputt, der Bildungsstand der Leute ist niedrig. Jeder kauft seinem Sohn ein Tuk-Tuk, damit er arbeitet. Man sucht hier nach Geld, nicht nach Bildung. Aber hier ist das Leben in Kairo. Jeder kennt hier jeden. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, halten alle zusammen. Die Familien sind miteinander verbunden und helfen sich gegenseitig.
Und das teilweise über religiöse Grenzen hinweg. Es fällt auf, neben Moscheen sind auch immer wieder Kirchen zu sehen. Christen und Muslime leben in Kairo Tür an Tür. Etwa 10% der Bevölkerung ist christlichen Glaubens. In der Vergangenheit hat es Anschläge gegeben. Mittlerweile ist die Lage weitgehend ruhig. Das friedliche Zusammenleben von Christen und Muslimen ist für Taxifahrer Adel ganz normal.
Überall gibt es Kirchen, sehr schöne Bauwerke. Wir sind alle eins. Die Christen sind unsere Nachbarn. An Feiertagen gratulieren wir uns gegenseitig und zu Hochzeiten und Trauerfällen kommen sie zu uns und wir gehen zu ihnen. Es ist ein gemeinsames Leben.
Oder vielleicht eher ein Leben nebeneinander, denn gemischte Ehen sind in Ägypten immer noch die Ausnahme. Je weiter wir in das Viertel eintauchen, desto ärmer wird es. Hier beginnen die Ashwayat, die illegalen Siedlungen, Kairos Elendsviertel. Es sind Slums aus roten Backsteinen, riesige Rohbauten, schnell hochgezogen, oft ohne Fenster, Putz oder richtiges Dach. Jede Etage der halbfertigen Häuser ist dicht besiedelt, die Gassen so eng, dass kaum ein Auto durchpasst, geschweige denn, wenn es brennt, die Feuerwehr. Hier beginnt auch eines der Müllviertel Kairos. Vor allem Christen leben hier und sortieren den Müll der Millionenmetropole. Denn die Christen halten traditionell Schweine und die fressen den Müll, der nach dem akribischen Recycling übrig bleibt. Taxifahrer Adel macht das Fenster zu.
Der Geruch hier ist übel. Ich muss die Fenster schließen. Das ist schlimm für die Menschen, die hier arbeiten. Dass sie das einatmen, das ist bestimmt gesundheitsschädlich.
Das größte Müllviertel liegt in Mokattam, einem Hügelzug auf der östlichen Seite Kairos. Wir fahren in das Viertel hinein, bis es mit dem Auto nicht mehr weitergeht. Zu eng die Straßen, zu uneben der Lehmboden. Ziegen laufen kreuz und quer, viele Menschen. Dort treffen wir Bekir, der uns sein Viertel zeigt, sein Zuhause, die Müllstadt.
Rund 70.000 Menschen leben allein in diesem Viertel und die meisten sortieren Müll. Ein Großteil des Mülls aus der ganzen Stadt kommt zu uns in die Müllstätte. 90% der Abfälle werden hier recycelt. Ob Papier, Plastik, Metall, wir sortieren den Müll und verkaufen die Wertstoffe dann an die Fabriken. Diese Arbeit ist für uns sehr wichtig.
Der 35-Jährige mit Karohemd und breitem Lachen nimmt uns zu Fuß mit durch die Straßen seines Viertels. Links und rechts vor den Wohnhäusern stapeln sich die Müllsäcke. Frauen und Kinder hocken dazwischen, sortieren mit bloßen Händen, suchen nach Verwertbarem. Die Recyclingquote ist gut, aber der Preis ist mühsame, schmutzige Handarbeit. Und mitten im Müll gibt es Menschen, die versuchen, die Schönheit in ihr Viertel zu holen. Maria sitzt auf einem Plastikstuhl inmitten von Müllsäcken und hat ein kleines Geschäft eröffnet. Ein Nagel- und Wimpernstudio. Damit man es sich auch mal gut gehen lassen kann, sagt die 19-Jährige lachend.
Wir Mädchen möchten uns um uns selbst kümmern und schick und schön aussehen. Das hat nichts mit dem Ort zu tun, an dem wir leben. Das ist etwas für uns selbst. Ich wünsche mir, dass unser Viertel eines Tages schöner aussieht. Sauberkeit, mehr nicht.
Aus dem Müllviertel will Maria nicht weg. Trotz des Gestanks, sagt sie, dieser Teil Kairos ist ihr Zuhause. Wir verlassen das Müllviertel und Adel stellt das Radio an. Niemand weiß so richtig, wie viele Millionen Menschen in Kairo oder besser im Großraum Kairo leben. Denn die Stadt dehnt sich aus, ein Häusermeer bis zum Horizont. Schätzungen sagen, dass es 25 Millionen Menschen sind. Und die Stadt wächst immer weiter, denn viele Ägypterinnen und Ägypter ziehen vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit und die Bevölkerungszahlen in Ägypten steigen exponentiell um etwa 2 Millionen Menschen pro Jahr. All diese Menschen müssen wohnen, brauchen ein Zuhause. Stundenlang kann man im Großraum Kairo an Häuserschluchten vorbeifahren, an Fenstern einfachster Backsteinbauten, die sich neben den Schnellstraßen aufreihen, dahinter jeweils ein Zuhause, eine Familie, eine Geschichte, der Traum von einem besseren Leben. Kaum haben wir das Müllviertel verlassen, taucht eine große Kuppel mit vier schlanken Türmen auf der anderen Seite der großen Straße auf. Für Taxifahrer Adel das eindrucksvollste Gebäude Kairos.
Das ist ein architektonisches Wunderwerk. Heute würde man sowas nicht mehr bauen.
Oben auf dem Hügel über der Stadt thront eines der Wahrzeichen Kairos, die Zitadelle mit der Alabastermoschee. Erhaben reckt sie ihre Minarette in den stahlblauen Himmel über Kairo. Weiß leuchtet die Kuppel aus Alabaster. Die Schuhe ausgezogen, spüren wir die kühlen Steine des Vorraums. Dann schreiten wir durch das Tor in den Gebetsraum und versinken in den weichen Teppichen. Über unseren Köpfen erhebt sich die riesige Kuppel mit feinen Mosaiken. Kleine Fenster werfen gelbes Licht in das Halbdunkel. Es ist kein gelbes Glas, es ist geschliffener Alabaster. Und kaum ein Moment in Kairo ist magischer, als zur Gebetszeit vom Berg der Alabastermoschee aus über die Stadt zu blicken, wenn alle Muezzine gleichzeitig zum Gebet rufen und der Ruf aus allen Gassen widerhallt. Etwas unterhalb liegt auch die islamische Altstadt, das historische Kairo mit seinen mehr als 1000 Jahren Geschichte, mitsamt vieler einmalig restaurierter Bauten, Moscheen, Brunnenhäuser, Krankenhäuser, im Zentrum die Azhar-Universität samt Moschee, Mekka der sunnitischen Islamlehre. Wir kurven durch den Straßenbazar von Kairo, der ganz in der Nähe beginnt. Kleine Geschäfte, Cafés und Stände dicht an dicht. Orientalisches Kunsthandwerk neben Billigware made in China. Es wuselt, kreischt, blinkt und trötet. Taxifahrer Adel liebt es, hier einzukaufen, sagt er. Auf dem Khane Khalili, dem großen Bazar von Kairo, der weit mehr ist als ein paar touristische Gassen mit Pyramiden im Handtaschenformat und Wasserpfeifen als Schlüsselanhänger. Hier bekommt man alles, sagt Adel, fein gefertigten Silberschmuck, Töpfe und Pfannen für den Alltag, Kinderspielzeug aus Plastik.
Hier gibt es die Sachen zu guten Preisen, für jeden.
Schickes Einkaufen sieht dagegen anders aus. Wer in Kairo etwas auf sich hält oder Geld hat, kauft nicht auf dem Bazar, sondern in den Malls der Stadt, den riesigen Hochglanz-Einkaufszentren. Viele liegen draußen vor den Toren der Stadt, in den rasant gewachsenen Vorstädten. Die Mall of Arabia zum Beispiel, eine gute Stunde Fahrzeit vom Bazar entfernt in Giza, ein Verwaltungsbezirk, der zum Großraum Kairo gehört. Das Einkaufszentrum ist das glitzernde Kontrastprogramm zum staubig-schmutzigen Altstadt Kairo. Glänzende Böden, Parfumläden, wedeln mit Rosenduftproben, internationale Modemarken locken mit Schönheit. Alles hier atmet Luxus. Selbst ein schwedisches Möbelhaus verkauft Regale mit seltsamen Namen zum doppelten Preis wie in Europa. Nur die Fleischbällchen in der Kantine bleiben bezahlbar.
Das hier unterscheidet sich sehr von Kairo. Hier gibt es kein Verkehrschaos. Diese neuen Städte, die sie bauen, sind schön, aber sehr teuer.
Ein Drittel der Bevölkerung Ägyptens lebt offiziellen Zahlen zufolge unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als 2 Dollar am Tag. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Trotzdem sind die Malls in Kairo voll. Und neben denen, die einfach nur schauen möchten, wie anders diese Welt Kairos ist, gibt es vor allem in den Vorstädten die Gesellschaftsschicht, die sich fast alles leisten kann und nur noch zwischen Einkaufsmalls, elitären Sportclubs und den Villen der Compounds pendelt, Kairos Oberschicht. Selbst eine Skihalle gibt es vor den Toren Kairos, Rodel, Spaß auf Kunstschnee, während draußen die Palmen dem Wüstenwind trotzen, bei im Sommer bis zu 45 Grad. Und hier wird eifrig gebaut. Kairo will sich entwickeln und wachsen. Die Machthaber des Landes träumen davon, dass die Stadt einmal teilweise so modern wird wie Dubai. Alte Viertel werden weggerissen, Hochhäuser entstehen. Die ägyptische Architekturprofessorin Ralia El-Kadi vom Institut de Recherche pour le Développement in Paris sieht das schon lange kritisch.
Es gibt eine Vision, ein neues Modell von Kairo, und das orientiert sich an Dubai. Die Machthaber sind sehr fasziniert von Dubai, vergessen aber, dass Dubai ja in der Wüste entstanden ist. Das ist nicht die gleiche Geschichte. Jetzt wollen sie die Erinnerungen auswischen, um Kairo zu einer Art Dubai umzuwandeln. Es ist eine Abrisskampagne, die die Erinnerungen der Stadt ausradieren wird.
Den Abrisskampagnen fallen auch wertvolle historische Gebäude zum Opfer. Stattdessen wachsen die Neubauviertel am Stadtrand, die ein besseres Leben versprechen. Schon jetzt ist Kairo umgeben von Luxus-Compounds, die skurril anmutende englische Namen tragen. Beverly Hills, Green Heights oder Palm Hills. Mit der ursprünglichen Identität Kairos habe das nichts mehr zu tun, klagte El-Khadi schon vor einiger Zeit.
In den neuen Compounds lebt eine ganze Generation, die das alte Kairo gar nicht kennt. Sie wachsen in diesen Satellitenstädten in der Wüste rund um Kairo auf, gehen in Malls einkaufen statt im Stadtzentrum und kennen das alte Kairo nicht. Meine Enkel werden nicht mehr die gleiche Stadt sehen können, die ich erlebt habe. Das ist traurig, sehr, sehr traurig.
Und das in einem Land, das eigentlich wie kaum ein anderes für eine reiche Geschichte und Kultur steht. Auf dem Weg zurück über die Stadtautobahn entdecken wir plötzlich drei Spitzen am Horizont.
Da ist sie, ne? Ja!
Die Pyramiden von Gizeh, fast 5000 Jahre alt und immer noch unübertroffen majestätisch. Auch sie gehören zum Großraum Kairo. Die Stadt ist an die Pyramiden herangewachsen. Adel liebt die Pyramiden, das Werk meiner Vorfahren, sagt er stolz.
Wir sind sehr stolz. Ich kann mich nicht satt sehen an ihnen. Besonders früh am Morgen oder zum Sonnenuntergang liebe ich es, die Pyramiden anzuschauen.
Das ist meine Identität, das ist meine Vorfahren. Ich bin sehr stolz.
Wir treffen Sabah, Fremdenführerin in Kairo. Sie begleitet Reisegruppen zu den Pyramiden und erklärt ihnen die Entstehung und Rätsel der Weltwunder.
Das ist für mich der Traum, der Wunsch, der erfüllt wurde.
Seit 30 Jahren ist die jung gebliebene Ägypterin mit den halblangen, offenen Haaren und der modischen Sonnenbrille nun mit Touristen unterwegs. Doch die Pyramiden haben für sie den Zauber auch beim zighundertsten Besuch nicht verloren. Besuchermassen knubbeln sich am Ticketschalter von Giza. Mittlerweile erstreckt sich die Riesenmetropole des Großraums Kairo mit ihren Häuserschluchten und ihrem Verkehrsgewirr bis zum Eingangstor des Pyramidengeländes. Erst dahinter beginnt die Wüste. Eine spanische Reisegruppe diskutiert aufgeregt. Eine Horde Chinesinnen folgt dem mit einem Regenschirm wedelnden Guide. Ein paar Amerikanerinnen suchen das Damenklo, wo sich schon eine lange Schlange gebildet hat. Internationales Stimmengewirr, viel Vorfreude liegt in der Luft. Einmal im Leben die Pyramiden sehen. Für Sabah ist der Besuch Alltag und trotzdem freut sie sich.
Also es ist nicht langweilig geworden in
all den
Jahren.
Nein, gar nicht. Die Pyramiden, das ist dann meine Identität. Meine Vorfahren, Urgroßvater.
Hinter dem Ticketbereich ist ein kleines Museum entstanden, das die wichtigsten Fragen rund um die Pyramiden erklärt. Seit kurzem gibt es ein neues System, um die Besuchermengen zu steuern. Man stapft vom Ticketschalter aus nicht mehr in ein paar Schritten selbstständig zu den Pyramiden,
jetzt müssen wir erstmal in den Bus,
sondern steigt in einen der zahlreichen Shuttlebusse, die die Touristen auf einer ausgedehnten Rundtour zu den wichtigsten Stationen des Geländes fährt, im Hop-on-Hop-off-Prinzip. Erste Station, Panoramablick. Majestätisch erheben sich die drei gleichschenkligen Dreieckswunderwerke aus der Wüste. Ein architektonisches Meisterwerk aus Steinquadern, jeder einzelne tonnenschwer. Touristen wuseln wie Ameisen im Größenvergleich über das Aussichtsplateau, posen in seltsamen Verrenkungen für das perfekte Pyramidenporträt, wimmeln Kameltreiber und Schalverkäufer ab. Für viele Besucher geht mit dem Anblick des Wahrzeichens Ägyptens gerade ein Traum in Erfüllung. So schön, es war immer mein Wunsch, nach Ägypten zu kommen. Wir sind schon an so vielen Orten der Welt gewesen, das mussten wir einfach sehen. Es ist bezaubernd.
Es ist ein Kindheitstraum, die Pyramiden in echt zu sehen, und jetzt wird er wahr. Das erste Mal, dass ich so ein Gebäude sehe, das ich tausendmal gesehen habe und das nicht kleiner in echt wirkt, als wenn man das mit eigenen Augen sieht. Also es ist ganz fantastisch.
Ich bin Ingenieur und ich sehe, was für eine unglaubliche Arbeit hier geleistet wurde. Immer noch ranken sich Mythen und Rätsel um die Entstehung der Pyramiden. Mangels eindeutiger Überlieferungen wissen Forscher bis heute nicht genau, wie es den alten Ägyptern gelungen ist, ohne Baukräne und moderne Technik diese riesigen Bauwerke zu erschaffen. Ein Rätsel, das auch Fremdenführerin Sabah nicht lösen kann.
Immer noch ein Rätsel, weil wir haben in den Pyramiden weder Papyrusrollen noch Inschriften gefunden.
Nur eines weiß man, von Anfang an perfekt lief es auch bei den alten Ägyptern nicht. Nachdem man beschlossen hatte, die Toten in Steingräbern zu bestatten, dauerte es noch 3 Generationen bis zu den tatsächlichen Pyramiden. Zunächst entwickelten die alten Ägypter die sogenannte Stufenpyramide, die tatsächlich eine treppenähnliche Form hat. Der nächste Pharao wollte das dann mit einer glatten, ebenen Oberfläche übertrumpfen. Doch die Architekten hatten sich vermessen.
Es hat nicht geklappt. Die haben sich verrechnet, die haben dann die Hälfte gebaut, und dann wurde gemeint, wenn sie dann nach dem originalen Plan weiterbauen, das wird schnell zusammenkippen, zusammenfallen. Deswegen, die haben Neigungswinkel geändert und das Ergebnis war eine Knickpyramide.
Nach der sogenannten Knickpyramide entstanden dann später die ersten perfekten Pyramiden. Und die größten und berühmtesten sind die von Gizeh, die große Cheops-Pyramide, die seines Sohnes Chephren und die sogenannte kleine Pyramide. Deutlich bescheidener daneben die Pyramiden für die weiteren Familienmitglieder. Dass die Spitze der Cheops-Pyramide fehlt, hat übrigens vermutlich einen anderen Grund als den schießwütigen Napoleon.
Die Spitze war mit einer Gold-Silber-Legierung und die wurde dann irgendwann gestohlen.
Der Hop-on-Hop-off-Bus schaukelt weiter, direkt zum Fuß der Chephren-Pyramide, wo Touristen neben den einzelnen Steinquadern wie Spielzeugpüppchen wirken. Nicht weit entfernt liegt das neue Ägyptische Museum, frisch eröffneter Besuchermagnet und monumentaler Bau, der seine Panoramafenster gen Pyramiden ausgerichtet hat. Die Größe und anmutige Eleganz der Bauwerke hat auch nach all den Jahrtausenden nichts von ihrer Wirkung eingebüßt. Und dass die Steine der Pyramiden immer noch so gut erhalten sind, verdankt Ägypten vor allem einem: dem Wetter.
Wenn die Pyramiden in Deutschland gestanden hätten, wären sie wahrscheinlich schon weggewaschen.
Ja, Regen ist selten bei uns, ist ein trockenes Klima, und dadurch haben die Pyramiden die 1000 Jahre überlebt.
Allerdings gefährdet der steigende Grundwasserspiegel die Pyramiden und die Sphinx. Ägypten ließ daher vor einigen Jahren ein aufwendiges Pumpsystem installieren, um Grundwasser abzupumpen. Ganz mutige klettern noch in die Pyramiden hinein und stellen nach einem beklemmenden Kriechgang fest, dass es drinnen riecht, als habe man 5000 Jahre lang nicht gelüftet. Durch das neue Transportkonzept sparen sich Touristen lange Wege in brütender Hitze und auf staubigem Boden. Vor allem aber sind sie den lokalen Verkäufern, Pferdebesitzern und Kameltreibern nicht mehr so schonungslos ausgesetzt wie in der Vergangenheit, wo manch harmloser Pyramidenbesuch in einem touristischen Spießrutenlauf endete. Bedrängt, belästigt, abgezockt. Das neue System kommt bei den Touristen gut an.
Es ist super organisiert und touristenfreundlich. Man kommt anscheinend überall gut hin.
Jetzt sind die lokalen Händler deutlich zurückgedrängt. Am Anfang fürchteten viele von ihnen um ihre Existenz. Wir waren erst sehr ängstlich. Wir fürchteten, dass wir nicht mehr zu den Touristen kommen und mit ihnen reden können, erzählt Kamelbesitzer Mohammed. Aber jetzt sind wir zufrieden, Gott sei Dank. Immer noch verbinden einige Touristen den Pyramidenbesuch mit einem Kamelritt oder werden von den Händlern auf die Kamele gelockt. Dutzende Tiere liegen vor der Sphinx, träge kauend im Sand. Stolze Araberpferde lassen vor den Kutschen die Köpfe hängen. Nach massiver Kritik von Tierschützern soll Berichten zufolge nun auch auf das Wohl der Tiere bei den Pyramiden besser geachtet werden.
Die Welt wird immer kleiner und kleiner. Man trifft die ganze Welt in Ägypten.
Sabah hat ihre Tour für heute beendet. Von der Sphinx aus noch ein letzter Blick Richtung Pyramiden. Ihre Existenzgrundlage aber eben auch so viel mehr. Und wenn man zwischen Verkaufsbuden und in goldenen Tüchern pharaonisch verkleideten russischen Touristinnen den Blick einfach mal auf den Bauwerken ruhen lässt und die Neuzeit der klickenden Smartphones ausblendet, dann spürt man, wie magisch dieser Ort trotz all dem Touristentrubel ist, wie erhaben die Architektur und wie grundsätzlich die Fragen sein können, die man sich angesichts von 5000 Jahren Menschheitsgeschichte stellt.
Das ist die Ewigkeit. Das wird bleiben. Also diese Antike, diese Wurzeln, diese Geschichte, das wird nicht verschwinden, solange Menschen auf der Erde noch leben. Ja, das ist die einzige Wahrheit, das ist die einzige Realität.
Die Frage, was wirklich bleibt von Kairo? Bei den Pyramiden von Gizeh kommt man einer Antwort vielleicht ein bisschen näher.
Städte werden abgerissen und aufgebaut. Die einzige Sache, die sich überhaupt nicht verändert, das sind die Pyramiden.
Taxifahrer Adel hat in der Zwischenzeit Pause gemacht und fährt jetzt zurück in die Stadt. Wir kommen am neuen ägyptischen Museum vorbei, das Grand Egyptian Museum, kurz GEM, erst kürzlich nach jahrelanger Bauzeit eröffnet und neuer Besuchermagnet. Ägyptische Geschichte auf einer 500.000 Quadratmetern. Viel wird neu gebaut in Kairo, auch neue Straßen und Brücken, Metro und Hochbahnen. Teilweise sicher sinnvoll, um den Verkehr zu entlasten, wenn auch selten ästhetisch. Doch das Verkehrschaos sei einfach zu groß, um nicht konsequent zu bauen, so Ingenieur Hani El-Feki schon vor Monaten. Er war jahrelang mitverantwortlich für den Straßenbau in Kairo.
Wir haben allein in Kairo 4 Millionen Autos, die jeden Tag unterwegs sind. Laut einer Verkehrsstudie, die wir gemacht haben, fährt ein Auto durch Kairo mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h die Stunde. Dabei verlieren wir Zeit, Benzin und Energie. Dazu kommt die Umwelt- und Luftverschmutzung und die psychische Belastung für die Menschen. Sie könnten denken, dass sich der Staat nicht für sie interessiert.
Aber interessiert sich der Staat wirklich für die Menschen? Vor den Toren der Stadt baut die autoritäre Regierung eine neue Verwaltungshauptstadt. Geschätzte Baukosten der künstlichen Stadt zwischen 45 und 60 Milliarden US-Dollar. Viele Ministerien sind schon umgezogen. Kritiker sagen, ein Riesenprojekt, viel zu teuer für den chronisch armen Staat. Doch was ist das Interesse des Staates an der ungehemmten Bautätigkeit? Prestigegedanken und Entwicklungsbestrebungen seien nur ein Teil der Wahrheit, sagen Beobachter. Denn der wohl wichtigste Akteur in Ägyptens Machtkonstellation verfolge ganz andere Interessen, das Militär. Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist überzeugt, die riesigen Bauprojekte dienten vor allem dem Zweck,
dass der Präsident damit im Wesentlichen seinen Hauptunterstützer zufriedenstellen will und die kommen eben aus dem Militär. Seine Herrschaft beruht auf der Macht des ägyptischen Militärs. Das Militär ist in Ägypten ein Staat im Staat. Es profitiert im besonderen Maße. Also es profitiert zum einen, weil es selbst sehr viel Land besitzt und zum anderen, weil es eben selber über Unternehmen Aufträge bekommt, diese Bauvorhaben gerade im Infrastrukturbereich durchzuführen. Ich glaube, das wird sehr, sehr deutlich am Bau der neuen Verwaltungshauptstadt. Da kontrollieren die Streitkräfte tatsächlich die Mehrheit der Betreibergesellschaft, die eben das Bauland verwaltet und die als Generalunternehmer hier fungiert. Und nach Fertigstellung der Hauptstadt kann dann das Militär Berufsflächen an andere staatliche Institutionen, aber natürlich auch private Institutionen vermieten und hierdurch weitere Einnahmen generieren. Also das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für das Militär, diese exzessive Bautätigkeit. Das wird definitiv den Fußabdruck der Streitkräfte in der ägyptischen Wirtschaft noch weiter vergrößern. Und die Kehrseite ist, dass der Privatsektor hier weitgehend leer ausgeht.
Ein Bauprojekt, das vor allem dem Militär, Staat im Staate in Ägypten, in die Hände spielt. Und man will mit einer perfekt überwachten neuen Hauptstadt gewappnet sein, falls es nochmal einen Aufstand in Ägypten geben sollte, wie den sogenannten arabischen Frühling 2011, als die Demonstranten zum Sturz von Langzeitdiktator Hosni Mubarak sorgten. Heute, 15 Jahre später, ist von politischer Aufbruchsstimmung nichts mehr zu spüren. Ägypten wird mit harter Hand regiert, Zehntausende Regierungskritiker sitzen im Gefängnis. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, Meinungs-, Presse- oder Versammlungsfreiheit gibt es in Ägypten nicht, auch keine Demokratie. Zurück in Kairos Innenstadt, wo wir am Morgen gestartet sind, steuert Taxifahrer Adel den Ort an,
der Symbol für die Umbrüche Ägyptens geworden ist. Der Tahrirplatz, Platz der Befreiung. Der pulsierende Verkehr lässt kaum erahnen, wie viele Millionen hier 2011 und auch 2013 demonstriert haben, aus allen gesellschaftlichen Schichten, wie viele Menschen gestorben sind. In der Mitte, wo damals nur eine verbrannte Palme stand, stumme Zeugin der Gewalt, haben die neuen Machthaber Ägyptens erneut Blumen pflanzen lassen, Rollrasen ausgelegt, eine Säule aufgestellt. Alles soll friedlich wirken. Vom sogenannten arabischen Frühling ist heute, 15 Jahre später, kaum noch etwas zu spüren. Ägypten wird mit harter Hand regiert. Zehntausende Regierungskritiker sitzen im Gefängnis. Auch am Tahrirplatz steht die Polizei heute mit dicken Autos bereit und Straßensperren sollen verhindern, dass sich hier jemals wieder eine Demonstration formen kann. Eine bizarre Atmosphäre, diese Gratwanderung zwischen neuer Normalität und realer Bedrohung durch die Staatsmacht. Die Bilder im Kopf sind immer noch da. Die Rufe der jungen Generation nach Brot, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit aber sind ungehört verhallt. Die Revolution sei gescheitert, sagen viele, die Demonstranten umsonst gestorben. Das Militär hat die Macht im Staat. Der heutige Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist eng mit dem alten Regime von Ex-Diktator Mubarak verbunden. Adel will nicht über Politik sprechen. Er lenkt sein Auto weg vom Tahrirplatz, weg von der Politik, die seinem Land kein Glück gebracht hat. Er fährt zum Abschluss seiner Tour dahin, wo er selbst am liebsten ist. Untrennbar mit Kairo und Ägypten verbunden, der Nil. Das breite Band fließt mitten durch die Weltstadt. Umm el-Dunya wird Kairo auch genannt, Mutter der Welt.
Der Nil ist so schön. Ich gehe gerne am Wasser spazieren oder auf eine der Brücken, egal ob arm oder reich. Hier kann man einfach stehen, ein paar Kichererbsen knabbern und aufs Wasser schauen. Hier in Kairo, der Mutter der Welt.
Sagt es und macht den Motor aus. Er ist zu Hause.
إزاي في البعد فاكرني إذا كنت في قرب ناسي